नमस्कार, हम सब साथी रशिया घूमने के लिए आए थे नए साल पर।
Wir sind hier zu siebt. Wir haben mitbekommen, dass wir in zwei Tagen an die Front sollen, wo wir kämpfen müssen. Wir sind nicht für den Krieg ausgebildet. Wir können noch nicht einmal eine Waffe richtig halten und sollen an die Front.
Sieben junge Männer aus Indien nehmen im März dieses Video auf. Ein Hilferuf. Auf einer Russlandreise seien sie vor die Wahl gestellt worden, sagen sie. Entweder 10 Jahre Haft oder Dienst in der Armee. Dann droht der Kriegseinsatz. Warum rekrutiert die russische Armee Männer aus Indien, Nepal oder Kuba? Und wie funktioniert das?
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin Katrin Materna, hallo. Reporter Arndt Ginzel berichtet seit der russischen Großinvasion regelmäßig aus der Ukraine. Als er das Video der jungen Inder auf YouTube sieht, will er mehr über die Geschichte der Männer erfahren, die da behaupten, gegen ihren Willen in Russlands Krieg verwickelt zu werden. Was steckt dahinter und was ist aus ihnen geworden?
Wir sind auf dem Weg nach Dakala im Bundesstaat Punjab, im Norden Indiens. Die Region ist vor allem ländlich geprägt. Weizenfelder säumen die Zufahrtsstraße. Am Ortseingang der 4000-Einwohner-Gemeinde erwartet uns schon Rakbir Singh. Weißer Bart, türkiser Turban. Auf seinem Moped fährt er auf der Schotterstraße voraus, bringt uns zu Baljinder Kaur. Sie ist die Mutter von Gurpreet Singh, einem der 7 Männer, deren Hilferuf aus Russland für viel Wirbel gesorgt hat. Die Mutter bittet uns herein. Das Haus besteht aus einem kleinen Wohnraum. Hier spielt sich das Leben der Familie ab. Ihr jüngerer Sohn hört zu, als die Mutter von Gurpreet erzählt. Der habe zuletzt bei einem Internetanbieter gejobbt. Die Schule hat er abgebrochen in der 11. Klasse. Baljinder zeigt auf einen der jungen Männer, die allesamt im grünen Anorak und hellbraunen Mützen gekleidet im Bild zu sehen sind.
Er wollte die wirtschaftliche Situation unserer Familie verbessern. Er hatte Träume, er hatte eine Vision. Aber ich will nichts mehr als meinen Sohn zurück.
Im Dezember hat sie den 20-Jährigen zum letzten Mal gesehen. Da sei er weggefahren. Wohin, wusste Baljinder zu dem Zeitpunkt nicht. Erst später erfuhr sie, dass er und seine Freunde nach Russland gereist waren.
Diese Kinder sind nur als Touristen dorthin gegangen. Sie wussten nicht viel. Ich weiß nichts, er hat mir kaum etwas erzählt. Er hat mir nur gesagt, dass er geht, aber nicht mitgeteilt, wohin er geht.
In den ersten Tagen habe sie nichts von ihrem Sohn gehört. Als er sich dann meldete, sagte er, sie hätten keine Internetverbindung gehabt und sie solle sich keine Sorgen machen. Doch dann tauchte das Video auf.
Aus dem Video erfuhr ich, dass sie als Helfer angeheuert und in den Krieg geschickt wurden.
Seither ist sie in größter Sorge. Ein paar Mal habe sie mit Gurpreet sprechen können, sogar per Videoanruf. Abgemagert sei er, sagt sie. Viel erzählt habe er nicht, wohl um sie nicht noch mehr zu beunruhigen. So viel aber. Er und die anderen haben wohl in Russland eine Art Crashkurs bekommen im Umgang mit der Waffe. Er habe nie zuvor mit Waffen zu tun gehabt, beteuert Baljinder.
Was für eine Ausbildung kann man in 15 Tagen bekommen, wenn ich nicht mal weiß, wie man Teig knetet? Wie kann ich Brot backen?
Sie haben sie reingelegt. Rakbir Singh ist sich da sicher. Viele junge Leute würden versuchen, ins Ausland, nach Europa zu gehen, weil sie zu Hause keine gute Perspektive hätten.
Das liegt an der Armut. Sie gehen, um sich woanders Jobs zu suchen. Sie bekommen keine direkten Visa für Europa. Deshalb gehen sie auch illegale Wege. Sie nehmen unterbezahlte Jobs in Kauf, Ausbeutung, weil sie die finanzielle Situation zu Hause verbessern wollen, damit es den Eltern besser geht, damit sie in Würde leben können. Die indische Regierung hat keine Arbeitsplätze anzubieten. Also gehen sie weg. Sie kommen nicht auf die Idee, dass sie in so eine Falle tappen.
Ob auch Gurpreet und die anderen Russland als Sprungbrett nutzen wollten, um weiter Richtung EU zu ziehen und da ihr Glück zu suchen, weiß hier niemand. Sie waren wohl von Russland aus nach Belarus gefahren, dort aufgegriffen und wegen eines Visa-Verstoßes in Russland festgenommen worden. Seit Tagen habe sie nichts mehr von ihrem Sohn gehört, erzählt Baljinder. Sein Telefon ist abgeschaltet. Sie gibt uns seine Nummer. Aber auch wir kommen nicht durch. Seine Mutter fühlt sich machtlos.
Ich möchte mein Kind zurück, nichts anderes. Mein Preet sollte zu mir zurückkommen. Ich kann ohne ihn nicht leben.
Einige Autostunden entfernt lebt die Familie von Narain. Vater und Mutter stehen unter Schock, klammern sich an Fotos ihres Sohnes. Auch er ist seit Dezember nicht mehr nach Hause gekommen. Auch er hat in Anrufen berichtet, dass er unter Druck einen Vertrag mit der russischen Armee unterschrieben hat. Allerdings habe er nicht verstanden, was er da unterschreibt und nicht geahnt, dass er kämpfen sollte und wo.
Er hat uns erzählt, dass sie für die Küche und als Helfer angeworben wurden. Aber nach 3-4 Tagen sagte er dann, dass sie eine Waffe bekommen haben und trainiert werden.
Lakhvinder ist Narains Bruder. Auf seinem Handy zeigt er uns den letzten Standort, den er mit der Familie geteilt hat.
Novopetrivka, so that's the last location.
Yes.
But it's not in Russia, that's in Ukraine.
Ukraine,
on the front line. It's not far from the front line.
Lakhvinder zeigt uns das leere Zimmer seines Bruders. Das Doppelbett in der Mitte füllt den Raum fast aus. Die Wände sind unverputzt. Ein paar Bilder hängen daran. Lakhvinder zeigt auf eins von seinem Bruder, bevor er nach Russland gefahren ist. Kariertes Hemd, offener Blick. Er wirkt noch sehr jung. Seit Tagen hat auch er sich nicht mehr gemeldet. An das letzte Gespräch kann Lakhvinder sich aber gut erinnern.
Er hat uns nur von dem Jungen erzählt, der von einer Kugel getroffen wurde. Dann sagte er, dass er wieder mit uns sprechen würde, wenn sie wieder Netze in der Gegend haben. Er befürchtete, dass sie auch ihn an die Front schicken würden.
Wie sein Bruder träumte Lakhvinder bisher eigentlich auch davon wegzugehen. Irgendwohin, wo es gut bezahlte Arbeit gäbe.
Aber wenn ich sehe, was mit meinem Bruder passiert, bleibe ich lieber hier.
Die Familie lebt von der Landwirtschaft. Bevor er ging, erzählt Lakhvinder, habe Narain noch Reis gepflanzt, Weizen gesät. Er hofft, dass er zurück ist, bevor die Ernte losgeht. Kaum haben wir uns von Narains Familie verabschiedet, bekommen wir im Café einen unerwarteten Anruf.
Hey, hello.
Gurpreet Singh meldet sich per Videocall. Wo er gerade ist, wollen wir wissen.
Sadove, in der Ukraine. Sehr, sehr, sehr gefährlich. Täglich rollen hier Panzer. Es gibt Explosionen und Drohnenangriffe.
Sadove liegt in der russisch besetzten Südukraine.
Haben sie euch gezwungen, an die Front zu gehen?
They force you to fight.
Ja, sie üben großen Zwang aus. Sie stoßen und treten uns. Wenn einer nicht mitmachen will, wird er geschlagen.
Mittlerweile kämpfen Inder und Nepalesen für die russische Armee. Auch aus Afrika stammen Rekruten.
Wir waren 17, 18 Jungs hier. 4 oder 5 sind zurückgekommen. Der Rest ist tot. Keine Ahnung, wo ihre Leichen sind. Bevor wir gekommen sind, waren noch 2, 3 andere Inder hier. Einer hat einen Treffer bekommen. Der halbe Körper ist weggeflogen.
Kannst du uns kurz erzählen, wie das passiert ist? Wie seid ihr dahin gekommen?
Wir hatten uns erst Sehenswürdigkeiten angeschaut. Die Visa von einigen von uns waren dann abgelaufen. Uns war auch nicht klar, dass wir nicht nach Belarus weiterfahren durften. Ich erinnere mich nicht an den Namen des Agenten, aber er sagte, er würde uns alles zeigen. Und plötzlich wurden wir festgenommen. Man sagte uns, dass wir entweder für 10 Jahre ins Gefängnis kommen würden oder in die Armee müssten. 2, 3 Tage lang weigerten wir uns. Sie gaben uns nichts zu essen und warfen uns in einen dunklen Raum. Wir konnten mit niemandem sprechen. Dann zwangen sie uns zu unterschreiben.
Wenn ihr sagt, dass ihr nach Hause zurück wollt, wie reagieren sie?
Einer der Jungs hat es probiert und sie sagten, sprecht mit eurer Botschaft. Nur sie kann euch hier rausholen.
Bevor die Verbindung zusammenbricht, fügt Gurpreet noch hinzu.
Wir wollen nur nach Hause. Wir wollen nichts anderes. Ich möchte zu meiner Mutter und meinem Vater. Ich weiß nicht, das könnte unser letzter Anruf gewesen sein.
Tatsächlich sind Gurpreet und die anderen aus dem Video offenbar nicht die einzigen, die unfreiwillig an der Front gelandet sind. Dabei sollen unseriöse Visa-Agenturen und Jobvermittler eine Schlüsselrolle gespielt haben. Werbung für Jobs im Ausland sind in Indien überall zu sehen. Ein Ermittlungspapier der indischen Behörden zeigt, um welchen Verdacht es geht: Menschenhandel. Inder seien mit falschen Versprechungen nach Russland gelockt worden. Anschließend wurden sie gegen ihren Willen ins Kriegsgebiet geschickt, wo ihr Leben in Gefahr sei. Inzwischen haben indische Fahnder mehrere solcher Mittelsmänner aufgespürt. Sie wurden verhaftet. Unter anderem dieser Jobvermittler. Auf YouTube hatte er für Reisen nach Russland geworben. Nebenbei weckte er aber noch ganz andere Hoffnungen.
Ihr werdet wissen, dass ich gerade in Russland bin, genauer gesagt in St. Petersburg. Und im gestrigen Video habe ich vergessen, euch etwas zu zeigen. Wie weit Finnland von St. Petersburg entfernt ist. Es sind 160 Kilometer. Leute, schaut euch den Google Maps Link an, um zu sehen, wie nah Finnland ist. Verstanden? Und ein anderes Ding ist, dass Estland 130 Kilometer entfernt ist. So könnt ihr nachvollziehen, was ihr machen könnt, nachdem ihr hierher gekommen seid.
Ein paar Tage nach unserem Gespräch hat Gurpreet eine Nachricht geschickt.
Von hier sind es 1-2 Kilometer bis zu den aktiven Kämpfen. Keine Ahnung, wann uns eine Rakete trifft. 3-4 sind schon in der Nähe explodiert. Ich habe auch keine Ahnung, wo die anderen Jungs sind. Ich habe zu ihnen keinen Kontakt. Wir sind seit 3-4 Tagen getrennt.
Was seitdem aus ihnen geworden ist, ist unklar. Eine der Familien hat selbst ein Schreiben ans russische Außenministerium geschickt, mit der Aufforderung, die Jungs gehen zu lassen. Das indische Außenministerium hat erklärt, man sei mit der russischen Seite im Gespräch. Vor ein paar Tagen kam die Meldung, dass 10 indische Staatsbürger zurückkehren konnten. Gurpreet war nicht darunter.
Arndt Genzel über Tricks, falsche Hoffnungen und das böse Erwachen von jungen Indern, die in die Falle tappen. Warum Russland offenbar Kämpfer aus dem Ausland braucht, darüber spreche ich mit Margarete Klein von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, wo sie die Forschungsgruppe Osteuropa und Eurasien leitet.
Tja, das hat damit zu tun, dass die Verluste im Krieg sehr hoch sind. Wir haben keine genauen Zahlen, wie viele russische Söldner und Soldaten in der Ukraine schon gestorben sind. Man weiß, das sind über 50.000 verifizierte Tote. Das muss man mindestens verdoppeln, die Zahl. Und die Schätzungen westlicher Geheimdienste und des ukrainischen Generalstabs, die Angaben, liegen bei ungefähr 500.000 Toten, Verwundeten und gefallenen russischen Soldaten und Kämpfern. Zugleich sind manche der bisherigen Rekrutierungsquellen schon erschöpft. Also zum Beispiel hat man ja sehr stark 2022, 2023 in den Gefängnissen rekrutiert. Da ist es so, dass die Zahl weit über 100.000 zurückgegangen ist von den Gefängnisinsassen. Und da kann man nur noch vereinzelt sozusagen rekrutieren. Und daher sucht man ganz verzweifelt in Russland nach neuen Soldaten und Kämpfern, die man an der Front einsetzen kann. Und ein Rekrutierungspotenzial, das man sich da so versucht zu erschließen, sind Ausländer.
Es gibt ja auch immer wieder Berichte von Migranten aus Zentralasien, die rekrutiert werden. Verschiebt sich da gerade etwas?
Also es ist so, dass man weiterhin unter den zentralasiatischen Arbeitsmigranten versucht, Kämpfer für die Front zu rekrutieren. Wir sehen immer noch viele Berichte, wo es Razzien bei Arbeitsstätten oder auf den Märkten gibt und wo man dann den zentralasiatischen Männern sie vor die Entscheidung stellt, wenn sie eine Ordnungswidrigkeit begangen haben, beispielsweise den Streitkräften beizutreten oder abgeschoben zu werden. Wir sehen in den vergangenen Wochen und Monaten aber verstärkt auch Berichte, dass man jetzt Leute aus dem globalen Süden an der Front wiederfindet. Also aus Kuba, Nepal, Indien, Syrien, Somalia beispielsweise, dem Kongo. Und das ist ein eher neueres Phänomen, das wir jetzt sehen.
Lässt sich beziffern, um wie viele es sich dabei handelt?
Kann man eigentlich nicht wirklich machen. Also BBC hat im Dezember 23 254 tote ausländische russische Soldaten gezählt. Das dürfte die allerunterste Grenze sein. Andere Berichte sprechen von Schätzungen von mehr als 15.000 Kämpfern aus dem globalen Süden. Aber wir können da nicht eine genaue Zahl festlegen.
Lassen Sie uns vielleicht noch mal zurückkommen auf die Art und Weise, wie diese Menschen rekrutiert werden. Nach welchen Mustern wird da vorgegangen? Können Sie das ein bisschen erklären?
Also es ist Anreiz, Täuschung und Zwang. Der Anreiz ist so, dass man seit Kriegsbeginn es erleichtert hat, dass man die russische Staatsbürgerschaft bekommen kann, wenn man sich für den Vertragsdienst in den Streitkräften verpflichtet. Früher musste man einen 5-Jahres-Vertrag als Ausländer oder staatenlose Person eingehen. Jetzt muss man nur 1 Jahr dienen. Früher war die Altersgrenze 18 bis 30 Jahre. Jetzt kann man quasi bis zum Ende der erwerbstätigen Zeit sich rekrutieren lassen. Und auch die vorherige Bestimmung, dass man Russischkenntnisse braucht, ist eigentlich weg. Die Anwerbeprämien und die Sollzahlungen sind zum Teil sehr hoch, liegen bei mehreren tausend Dollar, was gerade für Leute aus sehr armen Regionen natürlich erstmal ein hoher Anreiz ist. Aber erstens mal muss man das auch bekommen, man muss überleben. Und wenn dann tatsächlich der Invalidenfall ist, ob dann die Zahlung, die versprochen wurde, geleistet wurde, dafür gibt es viele Berichte, dass das nicht der Fall ist. Das andere ist, man macht es über Täuschung. Das heißt, Leute werden angesprochen, ob sie nicht als Fahrer oder Koch oder medizinisches Personal arbeiten wollen. Bei den Streitkräften, wenn sie dann angeworben wurden, finden sie sich aber schnell an der Front wieder. Und das andere wäre dann tatsächlich der pure Zwang. Wenn man beispielsweise ausländischer Gefängnisinsasse ist, dann hat man eigentlich keine Möglichkeit, sich dieser Rekrutierung zu entziehen. Oder wenn man beispielsweise eine Ordnungswidrigkeit oder ein Vergehen begeht, zum Beispiel illegaler Grenzübertritt, dann kann man leicht vor die Variante gestellt werden, Gefängnisaufenthalt oder Dienst an der Front.
Jetzt haben wir von Ermittlungen gehört in Indien gegen Vermittler, die dort für Russland werben. Es gab mehrere Festnahmen in den letzten Wochen. Kann man etwas darüber sagen, um welche Strukturen es sich dabei handelt und welche Rolle spielen dabei die russischen Behörden, die andere Seite also?
Also es gibt die These, dass die Tatsache, dass Russland ja auch ein Transitland für illegale Migration Richtung EU ist, systematisch vom Kreml ausgenutzt wird unter Zuhilfenahme von lokalen Strukturen in den Herkunftsländern. Also dass es beispielsweise Visa-Agenturen gibt in den dortigen Ländern, die die Visa vermitteln, aber vielleicht mit der Vorspiegelung einer Tätigkeit im zivilen Bereich und die russischen Behörden eben sehr leicht diese Visa herausgeben und aber dann, wenn die Leute dort sind, zugreifen. Es ist so, dass das natürlich so eine Mischung ist zwischen organisierter Kriminalität, Menschenschmuggel und staatlichen Stellen. Und das ist sehr schwer, ganz klar nachzuvollziehen außerhalb des Einzelfalles, den wir hier immer wieder sehen und daraus wirklich die Allgemeinerung zu stellen. Aber wenn man sieht, wie das russische Staatswesen funktioniert und das Regime, dann glaube ich, ist für die These relativ viel dran.
Nun ist es ja so, dass Russland, wenn es beispielsweise indische Staatsbürger zwangsrekrutiert und es viele Meldungen gibt, manche der Fälle sind ja wirklich sehr publik geworden, ja damit auch möglicherweise die Beziehung zu diesem Partner aufs Spiel setzt. Warum kann sich Russland das leisten?
Also das ist durchaus ein Problem in der Perspektive für Russland, da Russland sich ja versucht, als so eine Art antikoloniale Macht im globalen Süden zu etablieren, wo man sagt, man sei nie wie Frankreich, Großbritannien oder andere europäische Länder eine Kolonialmacht dort gewesen, sondern man sei auch kein normatives Imperium wie heute die EU, sondern man sei ein sehr pragmatischer, an der gegenseitigen Win-Win-Situation orientierter Partner. Wenn man jetzt aber gleichzeitig zwangsrekrutiert in den ärmeren Regionen, unterminiert man natürlich diesen Narrativ. Und vor dem Hintergrund sind diese Fälle natürlich ein Problem für Russland. Und man sieht, dass gerade diese Berichte über indische zwangsrekrutierte Männer in Indien hohe Wellen geschlagen haben. Oder zum Beispiel, dass die nepalesische Regierung, nachdem es einige Fälle gab von zwangsrekrutierten und getöteten Staatsbürgern im Krieg gegen die Ukraine, es ihren Staatsbürgern jetzt verbietet, in Russland oder der Ukraine Arbeit aufzunehmen.
Wie ist denn Ihre Prognose? Wird Russland trotzdem weitermachen mit diesen Methoden?
Also es ist ja so, dass die Ausländer und Staatenlosen nicht die einzige Kategorie sind, von potenziellen Kämpfern, die sich Russland versucht zu erschließen. Dazu gehören nach wie vor immer noch die Gefängnisinsassen, auch die Bewohner der besetzten ukrainischen Gebiete beispielsweise und insgesamt der Versuch in Russland selbst auch Freiwillige für den Krieg zu rekrutieren oder zumindest freiwillig in Anführungsstrichen, in der Hoffnung, dass man damit eine innenpolitisch sehr riskante zweite Mobilmachungswelle vermeiden könnte. Innenpolitisch ohne große Probleme ist dabei der Einsatz von Ausländern oder staatenlosen Leuten. Und deswegen kann man schon von einem fortgesetzten Interesse der russischen Führung an der Zwangsrekrutierung und Rekrutierung von ausländischen Personen sprechen. Die Frage wird sein, wo man die denn eigentlich herbekommt. Und es kann in Zukunft sein, dass man verstärkt auch versucht, beispielsweise auf dem Balkan zu rekrutieren, wo man weniger über Zwangsrekrutierung gehen müsste, sondern eher vielleicht ideologisch motivierte Leute rekrutieren kann, die sich so dem Slavophilen, dem Großrussischen nahe fühlen. Oder dass man eben weiterhin mit hohen monetären Anreizen arbeitet, also sehr hohe Zahlungen bei Anwerbeprämien. Und es kann auch sein, dass man in der wichtigen Position, die man jetzt zum Beispiel in der Sahelregion hat, wo Russland ja in vielen Ländern jetzt auch militärisch aktiv ist, dass man diese Position nutzt im Sinne von Deals mit den dortigen Führungen und sagt, naja gut, man gibt etwas dorthin, aber dafür bekommt man als Gegenleistung vielleicht eine ganze Einheit, also dass es sozusagen so ein Tit-for-Tat gibt. Man liefert etwas in die dortigen Länder und bekommt dafür quasi Rekruten für den Krieg gegen die Ukraine.
Frau Klein, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
Gerne, danke.
Margarete Klein war das, über Zwangsrekrutierungen von Männern aus dem Ausland und wie sie der russischen Armee an der Front und Russlands Innenpolitik nützen. In unserer nächsten Folge geht's um Mexiko. Da wird demnächst ein neuer Präsident gewählt oder vielleicht zum ersten Mal eine Präsidentin. Das zentrale Thema ist der Schutz vor Gewalt. Es soll Orte geben, wo Kriminelle den Bewohnern am Wahltag diktieren, wo sie das Häkchen setzen sollen. Viel zu tun also für das künftige Staatsoberhaupt. Mein Name ist Katrin Materna. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört.